Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich darf ich Sie begrüßen und mich bedanken für Ihre Courage, einem Thema und einer Frage beizuwohnen, die alles andere als leicht zu erledigen wäre. Wer über das Böse, falsche oder unzureichende Antworten zu geben unternimmt, handelt ähnlich einem Arzt, der eine falsche Diagnose bei einer tödlichen Krankheit ausgäbe. Die Therapie, die darauf ruht, wird größeres Übel anrichten, als es zu bekämpfen vorgibt. In genau dem Zustand aber befinden sich große Teile der christlichen Religion bis heute. Und der Glaube an den Teufel zur Erklärung des Bösen definiert exakt diesen gefährlichen Zustand des Bewusstseins. Ihn ein Stück weit aufzuklären und zu beseitigen, ist der Sinn des Vortrags heute Abend. Wie überhaupt kommt es zu dem Eindruck oder gar dem Glauben, dass eine Macht, die wir den Teufel nennen, oder ein Zustand, den wir als dämonisch empfinden, über dieser Welt läge und sie verwüstet bis zum Zerstörerischen. Jede von Ihnen kann, wenn wir die Decke der Ausreden, der Oberflächlichkeiten, der Rechtfertigungen politisch oder markttheoretisch von der Wirklichkeit entfernen, klar sehen, wie viel Entsetzliches ihm in der Welt begegnet. Sie gehen aus der Urania heraus, nicht gerade noch zu dieser Abendstunde, sondern am Nachmittag, in Richtung KGW, einstmals das Bollwerk des Kapitalismus gegen den Osten. Schon deshalb, Kaufhaus des Westens, alles ist zur Verfügung. Nichts des Wünschenswerten, was ich hier nicht fände, im Tempel kapitalistischer Wirtschaftsordnung, für diejenigen, die es bezahlen können. Davor hocken die Armseligen. Die treffen Sie sogar heute Nacht am Kudamm. Obdachlose, Heimatlose, Invaliden, Hartz-IV-Empfänger. Eine Pralinschachtel im KDW kann so viel ausmachen wie 3 Monate Hartz-IV. Wer ein wenig fühlt, dem steigen die Tränen in den Augen und er findet die Zustände in dieser Welt entsetzlich. Und noch einen Schritt weiter sind es gar nicht die Zustände, sondern der Grundtatbestand der Welt. Sie halten ein Kätzchen, das Sie streicheln und das, wenn Sie heute Abend nach Hause kommen, Ihnen miauend um die Beine gehen wird. Ein liebes Tier. Charmant. Elegant. Weich und zärtlich anschmiegsam. Aber noch im Sommer konnten Sie erleben, wie dieses unschuldige Tier auf die Jagd geht und Ihnen als Geschenk den Vogel nach Hause trägt, den es gerade gefangen hat. Und Sie wissen, die Katze kann nicht anders. Sie ist in ihrer ganzen Natur darauf angelegt, die Krallen, die aus ihren sammeltierischen Pfötchen hervorschießen, die Raubtierzähne, die sich zeigen, sobald sie das kleine Mäulchen öffnet, die stechenden Augen, die es kennzeichnen als Nachtjäger. So und nicht anders ist die Welt eingerichtet. Der Schrecknisse dieser Art könnten wir eine endlose Liste zur Ergänzung hinzufügen. Und wir würden begreifen, was Arthur Schopenhauer meinte, als er um 1850 schrieb, es ist eine Welt, die von keinem Teufel besser erfunden worden sein könnte. Es ist der Anfang des Atheismus philosophisch im Abendland, mit Berufung auf die Qualen dieser Welt. Georg Büchner konnte das sagen. Der Schmerz ist der Fels des Atheismus. Es ist der klare Widerspruch gegen den Glauben, der theologisch sonst vermittelt wird und der gerade zerschellt an dieser Problemstellung. Religiös erziehen heißt in unserem jüdisch-christlichen, zum Teil muslimischen Kulturkreis, die Welt sich vorzustellen als die Schöpfung eines gütigen Gottes, der seine Macht und Weisheit in der Welt, dem Menschen und allen vernünftigen Wesen habe offenbaren wollen. Sie schlagen die Psalmen auf und sie besinnen gerade dies, die Schönheit und die Größe. Psalm 8, sehe ich den Himmel, das Werk deiner Hände, den Mond und die Sterne, die du gemacht. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Nur wenig hast du ihn unter die Engel gestellt. Wunderbare Hymnen sind die, als Gebetsform in die Liturgien der Kirchen und der Synagoge Eingang genommen haben. Aber danach die Wirklichkeit, die so schrecklich andere Wirklichkeit. An der Stelle eigentlich hat die christliche Theologie sich zu beruhigen versucht mit der äußersten Aufregung. Die Welt ist gut, wie Gott sie geschaffen hat, erklärt das Christentum bis heute. Aber dann, aus Gründen, die wir noch werden erläutern müssen, kam der oberste der Engel, der Lichtträger, lehnte sich auf gegen Gott und wurde zum Teufel. Und seither sinnt er darauf, die Welt in den Abgrund zu stürzen. Alles Böse, alle Verwirrungen gehen nicht zurück auf die gütigen Hände Gottes, sondern auf den Diabolos, den Durcheinanderbringer, den Teufel oder den Satan oder wie immer sie ihn nennen mögen. Die Ausgangslage ist fatal. 300 vor Christus bringt ein Nichtchrist, der griechische Philosoph Epikur, das Problem, das wir geistesgeschichtlich als die Frage der Theodizee, der Rechtfertigung Gottes im Angesicht seiner Schöpfung bezeichnen, auf den klassischen Punkt. Ich vereinfache oder präzisiere sogar, was Sie bei Epikur ein wenig ausschweifend dargeboten finden. Zur Gottheit gehören metaphysisch drei Eigenschaften, die ins Unendliche gesteigert vorgestellt werden. Güte, Weisheit und Macht. Sie schauen sich um und sie befragen die Naturwissenschaftler, an ihrer Spitze die Physiker. Sie werden die Vermutung zumindest äußern, dass diese Welt ein Wunderwerk an Intelligenz sei. Auf der Suche nach einer Formel, die, wenn einmal gefunden, vom Anfang des Universums oder aller Multiversen die gesamte Wirklichkeit zu erklären vermöchte. Reinste Mathematik, die sich materialisiert in dem, was wir die Welt nennen. Höchst vernünftig. Aber keinerlei Antwort auf den Schmerz, die Verzweiflung, den Notschrei der Leidenden. Simpel, er geht keinem Physiker irgendetwas an. Auf der Ebene der Physik sind Menschen überflüssig, Tiere überflüssig. Es kann sie geben, ohne Zweifel, aber es muss sie nicht geben. Und wenn es sie nicht gäbe, wäre es mathematisch sogar noch viel einfacher, die Reinheit der Vernunft zu erweisen. Das menschliche Dasein ist wie ein geringfügiger Störfaktor, eine Verschmutzung der raumzeitlichen Geometrie des Alls. Eins von beiden widerspricht sich nun, das Verlangen nach Güte oder die Gewissheit der Vernunft. Kann dann aber ein weiser und gütiger Gott sein, der diese Welt geschaffen hat? Epikur meinte 300 vor Christus mitnichten. Oder setzen wir, es wäre so gewesen. Ein weiser, vernünftiger Gott schafft diese Welt. Aber dann muss er gescheitert sein mit seinem Projekt. Und wir wären ganz dicht und nah bei der Ausrede der kirchlich überlieferten Theologie, es ist eine Störung dazwischen gekommen. Der Teufel kam und hat das Werk Gottes durcheinandergebracht. dann müssten wir folgern, Gott hätte zwar alles richtig gemeint und richtig konzipiert, aber er sei nicht mächtig genug gewesen, sein Werk durchzuhalten. Ist es denn denkbar, da wäre ein allmächtiger Gott und er ließe bis zum Ende der Tage sich vom Teufel auf der Nase herumtanzen, nur damit uns diese Wirklichkeit beschert würde? Selbst mein Vater, wenn er wütend wurde, konnte sagen, jetzt schlag doch Gott den Teufel tot. Offensichtlich tut das aber nicht. Wie dann? Weise und gütig, aber nicht mächtig. Oder weise und mächtig und nicht gütig. Alles widerspricht sich. So dass Epikur folgerte, es ist nicht möglich zu denken, dass ein Gott wäre, der die Welt erschaffen haben könnte. David Hume hat das anders begründet und eigentlich viel einfacher. Man kann nicht aus einer unvollkommenen Welt auf einen vollkommenen Schöpfer schließen. Oder aus einer endlichen Wirklichkeit auf eine unendliche Ursache. Es passt so nicht zusammen. Wie aber dann? Wir schauen hinein in die Welt und wir sehen nicht sowohl den Teufel, als mit Entsetzen eine Wirklichkeit, die an jeder Stelle sich widerspricht. Kann man Gut und Böse trennen, wenn alles antinomisch gebrochen ist? Wir leben auf einer Welt, die gerade warm genug ist durch atomaren Zerfall im Inneren. Das Leben an ihrer Oberfläche geduldet ist. Aus der Erdwärme aber steigen ringförmige Bewegungen auf, die im oberen Erdmantel die Plattentektonik hervorrufen, Reibungen an den Rändern, Risse, vor allem auf dem Meeresgrund, Erdbeben und Katastrophen zur Folge haben. Weihnachten 2004. Im Pazifik platzt die Erde auf. Ein Tsunami bricht auf die Küsten von Borneo und Sumatra und mehr als 200.000 Menschen in wenigen Minuten sind tot. Das ist das Entsetzliche. Aber beides in eins. Die Ambivalenz der Wirklichkeit, die Leben trägt und Leben zerstört und beides offensichtlich mit einer ungeahnten Gleichgültigkeit. Wenn das die Welt ist, wie erklärt man's? Die Alten hätten dafür eine Erklärung gehabt. Sie hätten nicht vom Teufel gesprochen, sondern sie hätten die Welt, die ihnen so begegnet, in Verbindung gebracht mit übermenschlichen, göttlichen, titanhaften Mächten. Die Griechen zur Erläuterung eines Seebebens hätten vom Gott Poseidon gesprochen, dem Bruder des Himmelsgottes Zeus und des Gottes in der Unterwelt Hades. Die drei beherrschten die Wirklichkeit im antiken Griechenland. Aber Poseidon, wenn er mächtig ist und zornig wird, kann Wogen aufwerfen, gegen die keine menschliche Kraft anzuschwimmen vermag. Ein zorniger Gott in der Tiefe, ein gütiger Gott, wenn er gibt, immer im Widerspruch. Die Azteken in Mittelamerika, ein Volk mit der Nahuatl-Sprache, redeten von Tepeyolotli, dem Erdbebengott da drunten. Auf Hawaii, in der Südsee, sprechen Sie von der Göttin Pele, fast eine ökologisch denkende Gottheit. Sie rächt sich an den Menschen, wenn sie ihre Natur verwüsten. Und das tut sie, indem sie die Menschen immer mal wieder kurz hält, vor ihrer Maßlosigkeit. Überall wird das scheinbar Unbegreifbare, Rätselhafte, Dämonische in der Natur mit göttlichen Personen in Verbindung gebracht. Und in einem Rückblick später können sie selber gewissermaßen teuflische Züge annehmen. Aber nicht nur hier. Die Ambivalenz geht viel weiter in die Grundlagen der Existenz unseres Daseins. Ab und an, im Abstand manchmal von ein paar hunderttausend Jahren, aber mit verheerender Konsequenz, kann rasend ein Meteorit die Erdbahn durchkreuzen und einschlagen. So vor 63 Millionen Jahren in der Bucht von Campeche am Ende des Mesozoikums mit dem Aussterben der Dinosaurier, mit dem Beginn der großen Ära der Säugetiere, denen wir selber zugehören. Was ist es mit solchen Riesenkatastrophen, die die ganze Welt in Brand stecken? Ein einfaches. Zwischen Mars und Jupiter fehlt ein Planet, der durch Zufallskollision zerfetzt wurde und jetzt einen Asteroidengürtel bildet. Immer mal wieder durch die Funktion der Gravitation stürzen einige Brocken aus diesem Gürtel auf die Erde. Kometeneinschläge. Rund um das ganze Planetensystem gibt es den Ring des Kuipergürtels. Urzustände, aus denen das Planetensystem selber kam. Meteoriten waren den Alten schon das Zeichen am Himmel für kommendes Unglück. Und wenn sie einschlagen, geschieht das Unglück wirklich. Etwas Furchtbares. Es sind die Biologen, die jetzt gestützt auf die Ergebnisse der Kosmologen sagen, ohne die Meteoriten gäbe es auf dieser Erde das Wasser nicht, das wir brauchen, um Leben hervorzubringen. Ein Biologe in Wien, Rupert Riegel, schrieb vor Jahren, es ist eine Rückzahlung an des Teufels Küche. Da ist ein Chaos, das nie ganz aufgehört hat, aber aus dessen Strukturen sich eine Ordnung bilden, die immer wieder vom Chaos bedroht wird. Und diese Gemengelage ist das, was wir die Wirklichkeit nennen. Des Teufels Küche. Strategie der Genesis nennt er das Buch, in dem er es so abhandelt. Und immer stehen dabei in dem Glauben der Alten bestimmte Götter zur Erklärung parat. Ob wir vom Teufel sprechen oder von Poseidon oder von Tepeyolotli oder wie immer sie es nennen, wir haben eine Religion vor uns, in der die Unbekanntheit, die Entsetzlichkeit der Natur erklärt werden soll mit personalen Figuren, die nach Menschenart in ihrer emotionalen Lage zorngestimmt, rachebedürftig, gerechtigkeitsheischend dazwischengreifen. Es ist nicht erst im 19. Jahrhundert, sondern eigentlich schon in der altgriechischen Aufklärung im 4. Jahrhundert vor Christus, Epikur ist einer von ihnen, der diesem ganzen Gedankengebilde keinen Glauben mehr entgegenzubringen vermag. Was hat man vor sich? Feuerbach, Karl Marx haben genauso die Religion als Ganze kritisiert. Sie ist in Wahrheit nichts anderes als das Ergebnis einer grandiosen Unwissenheit. Um das völlig Unbekannte sich bekannt zu machen, glaubt man an personale Wesen, die im Hintergrund so handeln würden, dass wir es verstehen könnten. Und mit mal sind wir in einer Welt, die uns etwas vertraut wird, aber auch umso gespenstiger. Unwissenheit und Angst sind auf dieser Stufe des religiösen Bewusstseins die Triebkräfte zu glauben. Es ist nicht so weit hergeholt, dass die Marxisten noch vor ein paar Jahrzehnten hier in Berlin, gleich hinter der Mauer, meinten, das alles wird einstürzen durch den Fortschritt der Naturwissenschaften und der Technik. Wissen und Vorsorge. Und keine Religion mehr nötig. Die so sprechen, irren gewaltig. Weil die eigentliche Frage, die sich mit unserem Dasein verbindet, im Angesicht der Welt, in der wir existieren müssen, nur viel tiefer, radikaler, unbeantwortbarer stellt. Wer sind denn wir Menschen in einer Welt, die uns ermöglicht, aber nicht meint, die uns hervorbringt, aber ohne zu zögern wieder hinwegnimmt? Kaum bewusst werden, bricht vor unseren Augen der Zusammenhalt aller Naturgesetze ein, indem die Zerstörungsmacht in alles mit hineingewoben wird. Gegenüber den Größenordnungen der Natur sind wir ein Nichts, ein Verschwindendes, ein Überflüssiges, Unnötiges. Und wie mit diesem Gefühl leben? Unmöglich eigentlich. Und umgekehrt, das bisschen Leben, das wir haben, ist jederzeit der Vernichtung ausgesetzt. Wir sind die einzigen Lebewesen auf diesem Planeten, die nicht nur sterben müssen, sondern ein ganzes Leben mit der Gewissheit des Todes zu verbringen haben? Soll es da eine Antwort sein, zu sagen, naja, wir können schon erklären, an welcher Krankheit du stirbst. Wir haben auch ein paar Medikamente, es hinauszuzögern und zu mildern. Getrost nur, du gehst zum rechten Arzt. Und er wird dir bescheinigen, dass nach seiner Meinung die Lebenslänge vielleicht 1,5 Jahre oder freundlich gerechnet 2,5 Jahre oder man weiß es nicht, vielleicht auch nur 2 Monate dauert. Die Naturwissenschaften können vieles, aber keinerlei Weisheit vermitteln. Nicht in Bezug zu den Grundfragen, die wir Menschen haben, weil wir Menschen sind. Also entdecken wir, dass die Theologie einen Fehler macht, den sie von der Bibel übernimmt, aber dringend korrigieren müsste. Sie tut immer so, wie wenn wir als Menschen auf die Natur schauen und dann hinter der Natur ein göttliches träumen könnten. Dann kommen wir allerdings zu einer Vielzahl von Göttergestalten, dämonischen Gestalten, lauter ambivalenten Fantasiepersönlichkeiten. Das Christentum im Erbe auch der monotheistischen Ausrichtung des Judentums, wieder aufgegriffen im Erbe des Islam, hat eigentlich einen anderen Zugang unternommen. Fragen wir simpel so. Sie können sich daran nicht mehr erinnern, aber Sie wissen, dass es stimmt, wenn ich sage, dass Sie als Menschenkinder ganz gewiss nicht in die Welt gegangen sind aus Neugier, um sie kennenzulernen. Das Einzige, was überhaupt vermocht hat, dass sie ihr Herz öffnete und ihre Augen sich erschließen konnten, waren die Hände ihrer Mutter, die sie begleitet haben. Und ihre Worte, die ihnen dies und das erklärte, wie der Name dieses Tieres und dieser Blume ist, wie eine Wolke heißt und was man eine Sonne nennt, wie man die Empfindung der wohltuenden Wärme auf der Haut bezeichnet. In der Muttersprache öffnete sich die Welt und im Hintergrund wurde sie ihnen geschenkt in einem Vertrauen, das von ihr selber gar nicht kam, sondern einzig von ihrer Mutter vermittelt wurde. Oder von den Ersatzgestalten der Mutter, von einer Mütterlichkeit, die sie brauchten, um überhaupt die Welt zu ertragen und zu vertragen. Was da psychologisch am Anfang der Individuation, der Psychogenese steht, ist genau das, was eigentlich die monotheistischen Religionen an den Anfang setzen. Wir sollten nicht ausgehen von der Betrachtung der Welt, um danach Gott zu suchen. Umgekehrt. Der Glaube beginnt damit zu denken, dass ein Gott wäre, der uns bei der Hand nimmt und uns in die Welt einführt, die wir überhaupt nur insoweit dulden und verstehen können, als wir Vertrauen mitbringen, das von seinen Händen uns geschenkt wird. Es ist die einzige Rettung, die wir haben. Gegenüber dem Tod wird es keine andere Antwort geben, als die Aussicht, dass das endliche Leben nicht das Ende der Wirklichkeit sei, sondern eine Perspektive, in der die Macht, die möchte, dass wir sind, nie aufhören wird, uns ins Herz zu schließen und Leben zu schenken. Es ist die einzige Antwort auf unsere Nichtigkeit und ständige Vernichtungsgefahr. Wie dann mit den Erklärungen der Theologen? Sie knüpfen bei der Bibel an, genau gesagt am 3. Kapitel des 1. Buches Moses, genannt auch Genesis oder auf Hebräisch Bereshit, am Anfang. Da wird erzählt, wie die Menschen in die Erbsünde treiben, wie sie wirklich lernen, das Böse zu sein. Die Geschichte habe ich hier schon länger mal ausgelegt, ich fasse mich hier sehr kurz und sage, für die Theologen besteht alles Böse, alles Dämonische und Teuflische in 2 Eigenschaften, die man sehen kann im 3. Kapitel des 1. Buches Moses. Das ist Stolz, die Menschen wollen wie Gott sein, und Ungehorsam, Auflehnung, sie übertreten sein Gebot. Auch diese Antwort ist gründlich falsch. Da soll eine Schlange im Paradies geredet haben und ausgerechnet die identifizieren, die Theologen, die Exegeten, mit dem Teufel. Selbst wenn es Päpste in der Gegenwart so tun, und sie tun es, missverstehen sie die Bibel und im Grunde auch sich selber. Was immer der Teufel gewesen sein mag, dass er auf dem Bauche kriegt und Staub frisst, wäre seiner unwürdig. So kann es nicht sein. Dass Sie die Schlange, die plötzlich redet, dabei im Berliner Zoo antreffen, ist genauso unwahrscheinlich. Sie ist ein mythisches Bild für etwas, was sich im Menschen ereignet. Und das nach dem Gesagten können Sie sehr gut verstehen. Wir werden unserer Lage inmitten der Welt bewusst und es ergreift uns Angst vor dem Abgrund. Wir schauen hinein in die Grenzenlosigkeit von etwas, das uns nicht mehr trägt, sondern zu verschlingen droht. Chaos hieß im Griechischen einmal Chaino, ein Rachen, der sich öffnet und nur zusammenzuschließen braucht, um uns ins Nichts zurückzustoßen, auf dem wir kämen, ohne Vertrauen in Gott. Und das eigentlich beschreibt die Bibel. Wir Menschen verzweifelt in eine Welt sich hineingeworfen sehen, in der das Vertrauen an den Händen Gottes wie abhandengekommen ist. Dann kann man nur versuchen, die Überflüssigkeit der Existenz zu rechtfertigen mit irgendeiner ordentlichen Leistung. Die Tage noch erzählte mir eine Frau, ich habe doch Anerkennung nie gefunden. Ich konnte das Beste nach Hause bringen, was ich wollte. Für meine Mutter war das egal, sie hatte andere Sorgen. Sie warf mir bestimmt vor, am gleichen Nachmittag noch, dass ich was vergessen hatte. Ich hatte nicht richtig eingekauft, ich war nicht richtig gekleidet, ich hatte nicht das Richtige gesagt. Nie war irgendetwas richtig. Diese Frau hat ihr Leben lang versucht, etwas richtig zu machen. Und sie hat Wunderbares geschaffen, das ganz richtig ist, aber immer auf dem Hintergrund einer verzweifelten Angst. Wann denn bin ich mal akzeptabel? Darf man das nennen Hochmut und Stolz? Oder wie Gott sein wollen? Es ist die Reaktion auf ein Minderwertigkeitsgefühl, das alles zu verwüsten droht. Und mit dem man alleingelassen gar nicht anders kann, als dagegen anzukämpfen, um das Beste hervorzupressen, was man gerade noch erreichen kann. Ist eine grenzenlose Not. Sie brauchen nicht ganz viel Psychologie, um zu sagen, dass Stolz keine originäre Triebanlage der menschlichen Psyche darstellt. Stolz und Hochmut sind Reaktionsbildungen auf Minderwertigkeitsgefühle und Selbstablehnungsformen. Wenn Sie in den Spiegel schauen und wissen schon, es hat keinen Zweck heute, dann werden Sie irgendwas probieren, um es so zu maskieren, dass es denn doch ganz schön aussieht. Mit wachsenden Zweifeln, wenn Sie den Beruf eines Models aus lauter Verzweiflung eingeschlagen haben, wird es immer schwieriger. Von Tag zu Tag, Sie müssen die Form halten. Aber wie? Kurz, Sie geraten von der Tragödie sofort in die Komödie, wenn Sie es von außen betrachten, wenn Sie drinstecken. Ist es ein Getriebe ohne Ende. Und was ist Ungehorsam? Wenn die Menschen schlimm würden in teuflischer Verführung durch Ungehorsam, hätten alle Diktaturen der Welt ihre Rechtfertigung. Man muss die Menschen in den Staub pressen. Wenn sie wissen, dass die Macht, die ihnen gebietet, unwidersprochen bleibt, dann hat man sie im Griff. Dann ist die Macht absolut. Und jeder Ungehorsam bestraft. Was die Exegeten der Bibel an dieser Stelle meistens nicht beachten. Die Erzählung in Genesis 3 hat eine Vorgeschichte im alten Babylon. Da hat der Gott Marduk die Welt geschaffen mit Gewalt, ungefähr so wie die germanischen Götter. Hat alles zertrümmert und aus den Bruchstücken dann ein neues geschaffen. Da drinnen kam ein Dämon vor. Das Chaos selber war der Aufruhr gegen die Gestaltungsmacht des Göttlichen. Kingu hieß der Dämon. Und ihn musste Marduk erschlagen, damit irgendwie mal Ruhe war. Aber die Götter, wie sie sind, brauchten die Hilfe der Menschen, ihre Opfer. Also vermischten sie das Blut des getöteten, aufrührerischen Dämon Kingu mit Lehm und Erde und schufen daraus den Menschen. Wenn es so wäre, hätte es eine gewisse Ähnlichkeit mit dem hebräischen Schöpfungsmythos der Entstehung des Menschen und gleichzeitig schon eine Erklärung für unseren Zustand. In uns kreist das Blut eines aufrührerischen Dämons. Irgendwie haben wir den Teufel in uns. Und sobald uns beigebracht wird, das zu glauben, sind sie alle da oben, allmächtige Herrgötter, die herabschauen auf ihre Untertanen. Sie müssen, sie treten in den Staub, damit sie untertan bleiben, immer Aufruhr gefährdet. Sie haben die Rechtfertigungsurkunde der Machtverhältnisse im antiken Babylon. Wer so die Menschen lehrt, das Böse in euch ist der Ungehorsam, hat die absolute Rechtfertigung der autoritären Machtverwaltung in den Zentralen der Politik und der Kirchen. Es ist das Gegenteil von dem, was wir glauben sollten. Und Sie verstehen die Einleitung, wer in diesen Fragen Falsches lehrt, bekämpft kein Übel, er vermehrt es umso stärker, als er vorgibt, als Arzt dagegen etwas ins Feld führen zu können. Halten wir fest, es liegt an der Angst, die uns aufsucht. Wir brauchen keinen Teufel. Es genügt, dass wir ansichtig werden der Ambivalenz und der Unbegründetheit unserer Existenz inmitten dieser Welt. Und es hebt sich vor uns ein Schauspiel voller Grusel und Grauen. Bis dahin haben wir nur beschrieben, wie wir Menschen uns in Position begeben zur Welt ringsum. Aber wir tragen die Welt ringsum, aus der wir kommen, natürlich auch in unserem Herzen. Ohne auf den Teufel zu rekurrieren, können wir das Böse in uns selbst, in der Geschichte, in unseren Handlungen ungefähr so ableiten, wie Konrad Lorenz, ein Verhaltensforscher, vor etwa 40 Jahren in einem damals zur Pflichtlektüre zählenden Buch das sogenannte Böse zu beschreiben suchte. Konrad Lorenz war der Meinung, dass die ganze Psychogenese basiere auf den Prozessen, mit denen die Säugetiere im Verlauf der letzten 200 Millionen Jahre ihre Gefühle gebildet hätten. Kein Wunder also, dass ein Hauptproblem der menschlichen Geschichte die Aggression sei. Und schauen Sie auf die Frage nach dem Bösen. Und wir sammelten die Antworten, welche Assoziationen Ihnen dabei kämen, würden Sie immer wieder aggressive Handlungen erwähnen. Wahnsinnige Kriege. Gerade jetzt, 1914 bis 1918, 10 Millionen Tote, 17 Millionen Tote, es kommt gar nicht darauf an, man kann sie nicht einmal mehr schützen. Menschen ausrotten mit Giftgas, Handgranaten, Panzerketten, alles, das ganze Programm zur Zerstörung, vaterländisch, patriotisch, mit dem Segen Gottes. Was ist das? Dämonisch? Wahnsinnig? Beides? Und was machen Sie heute in Verdun? Woran man glaubte 1918, soll jetzt ein Fehler gewesen sein. Patriotismus ist das Gegenteil von Nationalismus. Das ist gut für die EU als Ideologie. Aber wenn Sie mal sagen würden, in Verdun, wir sind es leid, Menschen dahin zu dressieren, dass sie Menschen töten mit allem, was sie haben. Und es ist nicht genug mit Panzerketten, wir brauchen Bomben, richtige Bomben, Napalm, Atombomben, Wasserstoffbomben, Neutronenbomben, immer drauf. Und wir haben noch nicht die Waffen genug, die am besten machen, wir müssen nachrüsten. Wir müssen mehr als 1,5 Milliarden ausgeben, damit wir im Westen alleine genügend töten können für die Sicherheit, den Fortschritt. Wenn Sie sagen würden, dass... Damit müssten wir aufhören, dann hätten wir eine wirkliche Botschaft in Verdun gehört vorgestern, aber die hören wir scheinbar niemals. Wir sitzen im Kessel einer Angst, die uns verrückt macht. Darum ist das, was Konrad Lorenz meinte, richtig, aber ungenügend. Konrad Lorenz meinte, wir leben im Atomzeitalter, aber in uns steckt die Steinzeit. Wir Menschen wären gar nicht so schlecht, wenn wir in kleinen Gruppen leben würden, ungefähr unsere Familie. Damit könnten wir umgehen. Gentile Ordnungssysteme. Dafür tragen wir Verantwortung. Vater, Großvater, Geschwister, Kinder. Und eine Zeiterstreckung für die mögliche Verantwortung von 120 Jahren. Viel weiter denkt kein Mensch. Das ist das Dreifache von dem, was die Politiker meist denken. Aber immerhin, immerhin. So viel können wir überschauen. Mehr nicht, dass wir dann hoffen, durch atomare Spaltung oder Kernfusion Energie zu gewinnen, hätte Folgewirkungen von 250.000 Jahren. Das überschaut kein Mensch und jede Verantwortung dafür ist eine Überforderung ins absolut Unmenschliche. Aber das machen wir, das können wir, da sind wir bei. Und in all den anderen Dingen. Konrad Lorenz meinte, wir denken immer noch wie in der Steinzeit. Unser Bezugssystem ist der Clan. Eigentlich eine Mafia-Ordnung. Was im Clan passiert, ist immer richtig, wenn es dem Clan dient. Damit könnten wir leben. Der Schaden ist nie allzu groß, weil die Zahlen, in denen wir uns bewegen, verschwindend klein sind. Und die Moral, die wir da gelernt haben, über Jahrtausende, Jahrhunderttausende, steckt immer noch in uns. Das, was wir Kultur nennen, ist noch keine 10.000 Jahre alt, gemessen an diesen unglaublichen Erstreckungen der Prähistorie. Kein Wunder also, dass wir uns unzeitgemäß verhalten. Wenn wir Krieg führen für ein Territorium wie die Schimpansen, können wir sehr wütend einen Knüppel nehmen und draufhauen. Und irgendwann ist eine Gruppe weg und die andere ist da, wo sie noch nicht war. Das nennt man Krieg. Bei den Schimpansen ist das schlimm, aber es geht irgendwie noch gut. Wir Menschen machen das anders. Steinzeitlich, auch noch mit dem Prügel, haben wir heute Handgranaten, Bomben, Drohnen, das ganze Programm. Und diese Unzeitgemäßheit, mit archaischen Programmen mitten in einer industrialisierten Kulturwelt zu leben, schafft Irregularitäten im Verhalten, in der Auftragsvergabe, im Ganzen nur Unglück. Konrad Lorenz konnte einen Spruch tätigen, den Sie heute im Primatenkäfig unter Chemex Anleitung, als er noch Zoodirektor war, in Frankfurt finden. Das fehlende Glied, nachdem man seit Charles Darwins Tagen sucht, zwischen Affe und Mensch sind wir selber. Lorenz wollte sagen, wir wissen eigentlich schon, was richtig ist für uns Menschen, nur wir kommen da nicht hin, weil wir sitzen immer noch rückwärts in der Steinzeit. Den Grund dafür hat Konrad Lorenz leider nicht angegeben. Er hat nur festgestellt, dass es so ist. Der Grund dafür ist das Menschsein im Bewusstsein. Und damit gekoppelt in der Lehre Søren Kierkegaards Angst. Sie lässt uns immer wieder klammern an Sicherungssysteme, die mal funktioniert haben. Und es ist so unglaublich schwer, Vertrauen zu setzen inmitten einer ängstigenden Welt. Die Religion würde nicht überflüssig, wie Feuerbach und Marx im 19. Jahrhundert meinten. Sie wird die dringende Erlösungsdimension der Rettung unseres Daseins. Wir brauchten die unsichtbare Hand, die uns mitnimmt, diese Welt zu bestehen. Statt uns zu ängstigen und zu fürchten, hörten wir die Worte zum Beispiel aus dem 14. Kapitel des Johannesevangeliums, die letzten Worte Jesu an seine Jünger und alle Menschen dieser Erde. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt ihn gibt, gebe ich ihn euch. Euer Herz zittere nicht und fürchte sich nicht. Wenn es dies wäre, könnten wir darauf verzichten, Frieden nicht anders zu benennen, denn als Gleichgewicht des Schreckens, als Abschreckungssicherheit wechselseitig, als Überhang unserer Militärindustrie gegenüber jedem potenziellen Feind, die Ausdehnung der eigenen Macht bis zur Grenzen der Erde, das alles ist nicht Frieden, sondern eine Fortsetzung der Blutmühle, die wir menschliche Geschichte nennen. Eine Fortsetzung der Angst mit Angstverbreitung. Aber nun könnten wir denken, es gäbe einen Ausblick, ein Vertrauen, das die Angst überwindet und zum Frieden aufschließt. Frieden mit den Menschen an unserer Seite und vielleicht beginnend ein Frieden mit uns selber. An dieser Stelle hätten wir im Rückblick noch auf die Götter- und Dämonenlehre der Alten zwei Aspekte zu würdigen. Im antiken Griechenland war der Gott des Krieges Ares. Und merkwürdigerweise verheiratete er sich mit der Göttin der Liebe Aphrodite. Man könnte meinen, beides könnte widersprüchlicher nicht sein. Aber aus dieser Messalliance entstand das Kostbarste, was wir Menschen besitzen, die Tochter von beiden, der Göttin der Liebe und des Krieges von Ares und Aphrodite, war Harmonia. Wenn es uns gelingen würde, die Liebe zum Leben und die Lust zur Zerstörung von Leben in eine Waage zu bringen, sodass beides sich gegeneinander neutralisierte. Kurz gesagt, wenn wir die Angst durch Vertrauen überwinden und die Aggression überleben würden, indem wir verstünden, wie viel an Sorgen und Gram dahinter stünde, kehrten wir in ein mögliches Menschsein zurück oder wüchsen wir hinauf, das wir eigentlich als Wesensgesetz in unseren Herzen spüren. Mit der Liebe hat es seine eigene Bewandtnis. Wenn wir heute davon sprechen, ist es vielleicht in bestimmten Programmen auf ZDF des Sonntags glaubhaft, aber weil es immer gut ausgeht, werden die Rezensenten schreiben, das ist eigentlich Kitsch. Wenn sie sich ermorden oder mit der Pistole rumlaufen, dann hat es den Verdacht, Kunst zu sein, aber an Liebe zu glauben, ist irgendwie naiv. Hingegen, wenn man von Sex spricht, dann haben wir sogar eine ganze Industrie, ganze Forschungszweige, die darüber hergehen, Neurologen, die uns erklären, was im Kopf bei Ausschüttung von Oxytocin, Noradrenalin, Testosteron passiert. Es ist enorm. Sex gab es natürlich in der Antike schon, auf eine Weise, die den Teufel sichtbar gemacht hat für die Christen. Es verhielt sich sehr einfach. Wenn Nymphen, unberührte Mädchen also, schön aussehend, in der Hitze des Tages auf einer Lichtung im Walde ausruhten und schliefen vom Tagewerk, mochte es sein, ob im Traum oder der Wirklichkeit, dass vor ihren Augen ein Wüstling von Gott Pan erschien, bockscheinig, pferdefüßig, mit geschweiftem Schwanz, und ihn so sehend packte die Nymphen panische Schrecken. Der Gott, der so erschien, war Pan, auf Lateinisch Faun, der Gott des Waldes, der Vegetation, eine Form von Sexualität und Aggression. Und seine Helfershelfer, die Satyren, sind auf so vielen Vasenmalereien immer dabei, hinter schönen Mädchen herzulaufen, dass sie begreifen, wie Sexualität und Aggression schon ein neues kriminelles Dauerthema bilden kann. Das Böse im Menschen. Manchmal höre ich von Feministinnen, dass eigentlich nicht die Menschen böse sind, aber die Männer, doch, die Männer, sagen die selber, woher kommt der Krieg? Wer hat eine Frau vergewaltigt? Immer die Männer. Wenn ich eben noch sagte, wir müssten zu einer Harmonie kommen zwischen Liebe und Aggressivität, bräuchten wir eine Form von Verstehen für beide, für die Frauen wie für die Männer, zur Vermenschlichung beider, unserer selbst. Vielleicht in der Kürze der Zeit, die uns bleibt, hilft eine kleine Episode. Vor einer Weile hörte ich die Geschichte eines Mannes, den sie für 9 Jahre ins Gefängnis gesteckt hatten. Er hatte seine Frau erwürgt. Er war bei Bewusstsein, sagt der Psychiater. Er wusste ganz genau, was gut und böse ist. Er hat in Freiheit seine Frau ermordet. 9 Jahre. In den 4 Prozesstagen hat der Mann eigentlich immer wieder nur gesagt, sie sollte aufhören zu reden. Sie lachen darüber. Wenn Sie sich vorstellen, dass ein Mann seine Frau so liebt, dass sie sein ganzes Leben ist, sein Lebensinhalt, sein Sinn, seine Mitte, seine ganze Hoffnung gründet auf diese Beziehung. Und aus Gründen, die er nicht versteht, macht die Frau ihn niedrig. Zum Halbtier, zum Esel, zum Idioten, zum Nichtskönner. Und er kann tun, was er will. Sie zerstört mit jedem ihrer Worte alles, worauf sein Leben gründet. Können Sie die Beziehung pathologisch nennen, so sollte sie vielleicht nicht sein, aber ist denn Liebe etwas anderes, als zu denken, der Mensch an meiner Seite ist der Mittelpunkt, in dem ich lebe, für den ich da bin? Dass der andere endlich aufhören sollte, solche furchtbaren Worte, mörderische Worte zu sagen, machte diesen Mann zum Mörder. Sie sollte endlich aufhören zu reden. Immer wenn Sie von dieser Todes- oder Mordart lesen, können Sie sicher sein, dass es sich genau so verhält. Angst vor Sinnverlust und Selbstzerstörung und unendliches Leid, das man gerade überleben wollte. Und wie viel müssten Sie jetzt tun, eine solche Verzweiflung bei der Hand zu nehmen? Das ist das Glücklichste, was ich erzählen kann. Die Geschichte habe ich gehört von einer Frau, die mit ihm seit 5 Jahren verheiratet ist und selber bereits von ihm 2 Kinder hat. Ist ein wunderbarer Mann. Ist überhaupt kein Mörder. Hat etwas getan, das er nie hätte tun wollen. Wie gehen wir um mit dem, was wir ganz schlimm nennen? Ganz böse, teuflisch, bestialisch. An der Stelle beginnen wir von Gut und Böse nicht mehr im Sinn unterhalb der Moralschwelle als der Ambivalenz der Natur zu sprechen, sondern von etwas in unserem Herzen, das wir moralisch kontrollieren sollten. Über einfache Affekte, Liebe, Hass, Enttäuschung, Begier, sollten wir irgendwie in Freiheit selber verfügen. Dafür haben wir die Moral, dafür sind geschaffen unsere Gesetze. Beide sollten bestrebt sein und uns in die Lage versetzen, ein ordentlich Leben zu führen. Ich behaupte, dass diese ganze Konstruktion, ob wir es wollen oder nicht, ein wirklich dämonisches Potenzial in sich trägt. Denn womit haben wir es zu tun? In den Naturwissenschaften wird man niemals etwas erklären, ohne dass man ein Modell verschlägt, das Übergangswerte zwischen den Extremen formuliert. Sie gehen heute Abend nach Hause, schauen aufs Thermometer und stellen fest, es ist ungefähr 20, 22 Grad. Das ist angenehm, um da zu sitzen, noch ein paar Bücher zu lesen, über Vorträge wie diese noch ein bisschen nachzudenken. Man kann es aushalten. 22 Grad sind natürlich irgendwie ein Wert zwischen kalt und heiß. Sie würden nicht gerne in einem Raum sich befinden, wo über 50 Grad Temperatur wäre. Das wäre Wüstenklima. Gerade noch erträglich, aber ab 60, ab 70 Grad fängt Wasser an zu dampfen. Das geht nicht gut. Und sehr darunter auch nicht. Sie müssten sich buchstäblich warm anziehen. Ich will darauf hinaus, dass die ganze Thermodynamik basiert auf Branchenmolekularbewegungen, die uns das eine wie das andere erklären, den absoluten Nullpunkt, genauso wie einen Überhitzungsgrad, wie Sie ihn auf der Sonne finden würden oder im Inneren von Atomprozessen. Die Übergänge sind dabei das Entscheidende zwischen den Extremwerten. Einzig unsere Moral arbeitet bis heute mit einer bipolaren Extremrechnung. Das Gute, das Böse. Ohne irgendeine Mühe sich zu geben, die Übergänge zu formulieren, die in den psychologischen liegen. Wie kommen wir denn dazu, das Gute zu wollen? Wie kommen wir dahin, das Böse zu tun? Diese bipolare Moralität ist uns so selbstverständlich, dass wir uns getröstet und gefestigt geben, ab jetzt wird unsere Welt in Ordnung sein. Sie ist es absolut gar nicht. In der Religions- und Geistesgeschichte haben sie die bipolare Ordnung als Weltbild im antiken Persien, in der Lehre des Zarathustra. Da steht auf der einen Seite der gute Gott Ahura Mazda. Es ist der Gott, der in die Zukunft blickt, der die Welt gestaltet mit Hoffnung, aber sein Gegenspieler notwendigerweise ist Ahriman, der Verwalter der Vergangenheit. Immer kommt er von rückwärts. Mit unbezahlten Schulden, mit Hypotheken und Rechnungen, die auf unseren Schultern lasten und die jedes Fortkommen hindern. Und zwischen beiden Göttern, Gut und Böse, gibt es Geister, Ameshas Pentas. Und nun sollten wir wie zwischen Finsternis und Licht versuchen herumzuirren, bis dass wir einen Ausweg finden. Dieses Weltbild ist seit der babylonischen Gefangenschaft, nachdem der Perserkönig Kyros die Juden hat zurückkehren lassen nach Jerusalem, auch in die Bibel mit eingedrungen. Es hat sich weiter ausgedehnt in der Religion des Manichäismus, nach dem Religionsgründer, einem großen Synkretisten Mani um 200 nach Christus. Und es hat in der Form Eingang gefunden in viele Überlieferungen des Christentums, im Grunde bis heute. Nun werden Sie fragen, wozu muss ich all das wissen? Um eine der Haupttragödien unserer Geschichte zu begreifen. Manchmal helfen uns große Romanautoren. In diesem Falle jemand, der aus der amerikanischen Kultur stammt und die Bipolarität des Moralischen als eine Urkatastrophe zu begreifen vermocht hat. Das ist im Jahre 1851 der amerikanische Autor Melville. In seinem Roman Moby Dick beschreibt er, was aus Menschen wird, die in dieser Weise zu denken begonnen haben. An Bord der Pequod, einer Dreimastbark, führt das Regiment Kapitän Ahab, der beste Harpunier aus Nantucket. Ein Mann, der die Bahnen der Wale wie die Adern in seinem Körper lesen kann auf der Landkarte. Der, wenn er die Harpune schleudert, sie präzise, wie wenn eine Briefmarke zu zerteilen wäre, in größter Entfernung mit aller Kraft zu schleudern vermag. Aber Moby Dick hat ihn zerfetzt und von einem Mann zu einem Krüppel gemacht. Permanenter Schmerz für diesen Herrgott. Wir sind der Decks und er sinnt auf Rache. Die ganze Welt hat sich demaskiert und man muss die Fassade durchschlagen, um das Böse im Hintergrund, die Lüge im Ganzen zu treffen. Ahab war einmal ein Sonnenanbeter, wie sein persischer Berater Fedallah, der in Bagdad an der Reling steht, ohne je zu schlafen, stets mit offenen Augen. Und Ahab sinnt, 40 Jahre nach seiner Verletzung in den Fanggründen vor Japan, seinen Feind, den weißen Wal, zu stellen. Es ist kein Tier, das er jagt, es ist ein Symbol für alle Übel der Erde, ein Gestalt gewordener Teufel. Und Ahabs Gedanke ist, wenn man die Harpune nimmt und an die Stelle schleudert mit aller Macht, hat man Kraft über das Böse und erlöst die Welt. Bis zum Grund der Hölle jage ich dich, du verfluchter Wal. Das sind die Worte, mit denen Ahab auf Moby Dick stehend ihn zu töten versucht. Er reißt sich selber in den Untergang, mitsamt der Pequod und der gesamten ihm treu ergebenen Mannschaft. Es gibt kein Buch im Amerikanischen, das vor dem, was wir bis heute amerikanische Politik nennen, schrecklicher, warm und hellsichtiger vorausschauen könnte als Moby Dick aus der Feder von Harmon Melville. Immer wieder unterstellt man den Regierenden im Weißen Haus, dass sie manichäer wären. Völlig richtig, sie kennen nur eine Welt zwischen Gut und Böse. Und sie sind das Gute, selbstverständlich. Und sie müssen bekämpfen, das Böse, selbstverständlich. Der Iran muss bekämpft werden, Russland, Putin muss bekämpft werden, China bekämpft werden. Ja, was eigentlich nicht? Afghanistan bekämpft, Syrien bekämpft, Libyen bekämpft werden. Das hat gar kein Ende. Die ganze Welt muss bekämpft werden, wenn sie nicht amerikanisch ist. Wenn Sie es so einfach machen, haben Sie die Bipolarität des Moralischen als absolute Teufelei. Denn Sie werden zum Teufel, indem Sie in dieser Art das Gute verteidigen und durchsetzen wollen. Und merken dabei nicht, dass die Bipolarität Sie ständig verführt. Wie wäre da herauszukommen? Nehmen Sie nur ein anderes Bild. Wenn ich Sie frage, woran denken Sie als erstes, wenn Sie von Böse hören? Hat mein Interviewpartner, Herr Dieter Kogel, als dieses Buch entstand, als erstes gesagt, fast alle werden antworten, der IS, islamistischer Terrorismus, das ist das Böse überhaupt. Der Friedensnobelpreisträger Obama, als er noch regierte, hat einmal gesagt, diese verstehen nur die Sprache der Gewalt. Wenn das so ist, haben Sie verbrieft als Antwort auf den IS, auf den islamistischen Terror, keine andere Antwort als bringt sie alle um, tötet sie bis zuletzt, wie das Immunsystem unseres Körpers jeden Virus töten muss und sich merken muss, wie die Oberfläche strukturiert ist, um Krankheiten zu verhindern. Bis zum letzten Virus. Das ist eine Epidemiebekämpfung. Nur, dass wir jetzt nicht mit Lebewesen umgehen, die eigentlich noch gar keine Lebewesen sind, sondern rein einzellige Parasiten, sondern wirkliche Menschen. Was müsste man machen, um den IS zu verstehen? Dieselbe Logik, mit der wir gerade noch gesprochen haben, müssten wir bei Ihnen in Anwendung bringen. Ihr möchtet, könnten wir sagen, dass nur Allah die Welt regiert, das reine Gute, dass der Himmel auf die Erde käme in einer Friedens- und Gerechtigkeitsordnung, die immer nur verfälscht wird. Und ihr habt so viele Erfahrungen, wie sie verfälscht wird. Und ihr glaubt an den Koran, in dem Allah sich offenbart hat. Und nun lesen wir die sechste Sure darin, wie der Teufel entstand. Eine unglaubliche Geschichte. Mohammed meint, dass es reine Geister gab. Klare, große Geister, die miterlebten, wie Gott diese Welt hat schaffen wollen, und darin den Menschen. Und die Dschinnen, die Geister, aufforderten, vor dem Menschen sich niederzubeugen, wo doch, was wir Menschsein nennen, nichts ist als eine Staubgeburt aus den Händen Allahs. Das verweigerten die Dschinnen, und seither bekämpfen sie Allah des Menschen wegen, und das Schlachtfeld zwischen den beiden ist unser eigenes Herz. Fromme Muslime, hört ihr, wie die beste Geistigkeit ins Teuflische umkehrt? Wenn ihr nur reine Menschen wollt, reine Geistwesen, nur gute, korrekte, richtige, werdet ihr selber zu Teufeln, das steht im Koran. Das hat Allah seinem Propheten genau so gesagt. Und woher lernen wir jetzt, Geduld zu haben mit der Unvollkommenheit von Menschen? Gütig zu werden mit der Fehlbarkeit der Menschen? Woher gewinnen wir die Kraft, das anzunehmen, was wir Menschsein nennen, in aller Gebrochenheit, Hinfälligkeit? Im Deutschen gibt es eine kleine Geschichte, die kaum noch gelesen wird, jedenfalls nicht mehr im verordneten Deutschunterricht des Bildungsministeriums. Das ist Stefan Andres, Wir sind Utopia. Es ist die Geschichte von dem Mönch Paco, dem Ex-Mönch, der im spanischen Bürgerkrieg hofft, mit militärischen Mitteln an der Seite der Falange ein paar Ideale, an die er mal geglaubt hat, zu verwirklichen. Er wird verschlagen in seine alte Klosterzelle, wo ein Wasserfleck über seinem Bett lag. Den Traum einer Insel ihm bedeutete, auf die hinauszuwandern, identisch wäre mit dem Gewinnen des Traumlandes Utopia, mit dem Segen Gottes einer heilen Welt. Sein Oberer sagte ihm damals schon, Gott geht nicht nach Utopia. Aber in diese Tränen durch Furchte, mühselige, leidende Welt kommt er immer wieder. Paco, Gott liebt die Menschen ihrer Unvollkommenheit wegen, um seine Güte zu erzeigen, daran. Was der Obere von Paco meint, ist, dass wir Menschen überhaupt nur vollkommen werden könnten durch eine Güte, die vergibt. Durch eine Begegnungsform, die nicht verurteilt. Wie wäre das durchzuarbeiten? Du glaubst nicht richtig. Alle Götter der Vergangenheit wurden irgendwann in der Religionsgeschichte verwandelt in Dämonen, so wie Pan schließlich zum Bild des Teufels wurde oder Aphrodite zu der gefährlichen Frau, die alle verführt. So kann man herabschauen auf alles Unvollkommene und es mit Füßen treten, im Sinn des eigenen Dogmatismus. Oder man lernt es gütig zu betrachten. Ich entsinne mich, dass ich in Indien, in Varanasi, Benares hieß es früher, bei den Stufen, die zum Ganges, zum Fluss Shivas führen, in ein Gespräch kam mit einem Hindu und ihm sagte mir, ich sagte ihm, es ist so außerordentlich, wie viel an Bildern reich ihre Religion ist. Und mir scheint manchmal, das Christentum sei wie eine kleine Seitenkapelle an der Vielzahl der Bilderfülle ihrer Religion. Und er meinte dann, das stimmt, weil wir uns nicht konzentrieren auf nur eine Wahrheit. Wir glauben sie, aber wir wissen, dass die Wege zu der einen Wahrheit von vielen Seiten über viele Stufen geführt werden. Sehen Sie hier, um den Fluss Shivas zu berühren, müssen Sie all die Treppen in Varanasi heruntergehen. Und dächten Sie, dass auf jeder Treppenstufe ein bestimmter Punkt des Bewusstseins sich befände. Glaubensformen, an denen die Menschen festhalten und sie verurteilen.